Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus und Hi zu einer weiteren kurzen Hose. Ich sitze hier natürlich nicht alleine, um über ein Spiel zu reden, sondern habe mir einen Gast eingeladen. Der liebe Dorian ist mal wieder da. Hallo Dorian.
Moin Chris, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne, wir freuen uns immer. Die Menschen hören dich, glaube ich, auch ganz gerne, so wie die Resonanz bislang ist. Ja, du schüttelst den Kopf, aber ich sag das jetzt so. Und ich freue mich, wenn du da bist. So, wir wollen aber heute über ein etwas traurigeres Thema sprechen. Es geht um den Tod. Denn wir sprechen heute über Ofrenda. Ich glaube, frei übersetzt ist es eine Opfergabe, würde ich jetzt mal sagen.
Oh, eine Art Altar.
Oder Altar, genau. Ja. Zu den Hard Facts, Ofrenda, 2025 rausgekommen bei Osprey Games von Orlando Saar und André Santos und illustriert von Alex Herrerias. Gott. Ja, dieses Jahr rausgekommen. Worum geht's?
Ja, in Ofrenda für 1 bis 4 Personen geht es darum, seine Ofrenda im Stile des Dia de los Muertos zu gestalten, also den Ehrentag der Toten. Also es wird schön gefeiert. Aber dafür stellt jede Familie immer Porträts auf. Wer den Disney-Film Coco kennt, hat da schon, glaube ich, einiges vor Augen. Da spielt das mehrfach eine Rolle. Und im Endeffekt spielt man so ein bisschen diesen Film nach. Was tun wir dort? Und zwar wollen wir diese Ofrenda platzieren, und zwar mit den Porträts unserer Lieben, die leider verstorben sind. Das Ganze machen wir über 12 Runden. Das heißt, man ist 12-mal am Zug. Und es ist in dem Fall ein Kartendraft-Spiel und dann ein Platzierungsspiel, um möglichst viele Punkte rauszubekommen. Also ein schönes gedankliches Puzzle, was man mit den Karten, Kerzen und Blumen, den Marigolds, das sind diese orangenen Blüten, die man immer viel sieht, auch bei Coco beispielsweise, die möchte man auch mit einpuzzeln. Wenn man am Zug ist, wählt man immer eine Karte aus, es liegen immer 4 aus. Die am weitesten links liegende ist kostenfrei, für alle weiteren muss man Marigolds legen. Man kann sich dann noch Kerzen nehmen, die zusätzliche Punkte bringen können am Ende und Bedingungen haben. Dann wird die Auslage wieder aufgefüllt und danach puzzelt man von seinen Handkarten immer eine in seine Ofrenda. Was möchte man tun und warum ist das Thema, finde ich, auch ziemlich witzig? Die ganzen Familienmitglieder haben Bedingungen. Denn wie das so ist, die eine Sippe, der eine Teil der Familie kann mit der anderen nicht und der eine mit dem wiederum anderen nicht. Und aber ja, der Onkel wollte immer oben auf der Ofrenda stehen und die Tante immer links unten und die Oma rechts. Und das repräsentieren diese Karten auch. Es gibt immer eine nicht erleuchtete und eine erleuchtete Seite. Also quasi der Geist der Person ist gekommen zum Tag der Toten, weil sich die Person dort wohlfühlt oder halt eben nicht. Es gibt kleine Bedingungen, die durch Farben angezeigt werden oder durch Symbole. Da steht dann beispielsweise drauf, ist erleuchtet, wenn mindestens 2 Familienmitglieder der blauen Sippe quasi angrenzend gelegt werden oder wenn bestimmte Farben eben nicht angrenzend liegen oder wenn mindestens 2 Familienmitglieder mit dem Salzstreuer beispielsweise, also Salz als mineralisches Gut quasi dort platziert sind. Wie gesagt, 12 Züge. Am Ende ist die Punktewertung ein Durchgehen zwischen erleuchteten Porträts, den Marigolds, die als Punkte-Element nochmal dienen, und den Kerzen, dessen Bedingungen man hoffentlich im Laufe des Spiels erfüllt hat, um dann durchzurechnen, wie passend quasi diese Ofrenda ist und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, nach 12 Zügen hat gewonnen.
Ja, vielen Dank für den schnellen Überblick. Ich möchte einmal kurz was zum Thema sagen. Ich bin ja persönlich sehr, sehr großer Fan, genauso wie du, von thematischen Spielen, aber vor allem auch von der Totenkultur außerhalb Deutschlands. Also ich finde, wenn man den Tod feiern kann und die Toten quasi ehren kann, indem man wirklich schöne Dinge macht und nicht alles schwarz gestaltet und Trauerflor hängt und sonst was, finde ich, ist es eher ein Feiern des Lebens als ein Betrauern des Todes. Und ich glaube, dass es im Sinne aller, die eventuell, also wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, dann wäre es mein Wunsch, dass meine überlebenden Verwandten sich eher daran freuen, dass sie leben und das feiern und mich damit halt mit in ihre Gesellschaft reinziehen, dass ich noch meine Aufmerksamkeit oder in irgendeiner Art und Weise eine Lobpreisung, nein, ich will keine
Lobpreisung. Eine Rolle spielst.
Eine Rolle spielst, genau.
Ja, kann ich sehr nachvollziehen.
Das erstmal dazu. Du hast es gerade schon gesagt, es ist am Ende ein Puzzle. Trägt denn das Thema?
Persönlich finde ich, man muss sich auf das Thema einlassen. Wenn man sich nur die Spielmechanik anguckt, würde man wahrscheinlich sagen, naja, gut, ne? Das haben andere vorher auch schon gemacht. Das ist jetzt irgendwie nicht der neue Clou. Aber von dem, was du gerade angesprochen hast mit dem, wie wird denn das dargestellt? Man baut halt wirklich eine kunterbunte Offrende auf. Und das ist ein sehr schönes Bild am Ende, finde ich. Das ist ein, man darf sich nicht erschrecken. Die Spielschachtel, ich glaube, das ist diese Zug-um-Zug-Katan-Größe. Und das, im Endeffekt ist ein kleiner Stapel Karten drin, ein paar Holzblüten und ein paar Pappkerzen. Aber man hat wirklich ein Offrender-Board, das quasi diese Fläche von dieser Schachtel hat, wo 12 eingelassen, also es ist ein Double Layer, wo 12 eingelassene Felder für diese Karten sind. Das ist ein bisschen vorgestaltet. Und wenn man dann diese Porträts umdreht von einer schwarz-weiß gezeichneten Seite auf ein erleuchtetes Porträt mit Kerzenschein, das sieht sehr, sehr schön aus. Ich finde, was man ihm thematisch ankreiden kann, fühlt sich das thematisch an, weil es sich wie ein Gestalten anfühlt, eher weniger. Es ist halt ein Puzzle. Und ich wage zu bezweifeln, dass Familien beispielsweise in Mexiko sich so überlegen, wo sie welches Porträt hinstellen. Also bei Coco, und ich meine, die haben viel recherchiert dafür, ist es, glaube ich, nach Familienbaum so ahnenstammmäßig sortiert. Bei Offrenda versuchen wir, möglichst viele Punkte zu holen. Da verliert sich das Thema, finde ich, ein bisschen. Aber es gibt so ein bisschen am Ende so dieses Gefühl optisch, oh, das ist doch hier irgendwie eine schöne Zeit. Die Geister der Verstorbenen sind im besten Falle gekommen und ich kann mir schöne Porträts angucken. Ich finde, da kommt das Thema dann so ein bisschen auf, aber im Spiel selber verliert es sich leider, finde ich.
Ja, das, also dieser Puzzle-Aspekt ist halt das Hauptaugenmerk des Spiels. Das merkt man in jeder Pore. Ich würde es vergleichen mit Calico, wo du deutlich mehr Zufallsmoment hast, weil du ja immer nur diese zwei Plättchen auf der Hand hast. Bei Offrenda durch die Auswahl der Karten ist es ein bisschen steuerbarer. Aber wie diese Puzzlespiele immer sind, die ersten 10 Runden sind entspannt. Die letzten 2 Runden drehst du komplett am Rad, weil du denkst, oh mein Gott, jetzt mache ich mir alles kaputt. Und Sachen, die du nicht bedacht hast, sind auf einmal ganz, ganz wichtig. Mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Aber, und das ist vielleicht auch die große Einschränkung, man muss erstens Bock auf solche Puzzlespiele haben, weil das ist mehr, als du denkst. Also,
absolut.
Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber mir tat ein bisschen der Kopf weh nach meiner Erstpartie.
Ja, naja, nach der Erstpartie auf jeden Fall. Aber man kommt rein. Ja. Das auf jeden Fall.
Also die Einstiegshürde ist auch nicht besonders groß, es ist keine besonders komplizierte Anleitung, am Ende kommt halt die Komplexität durch das Puzzle, durch das Logikpuzzle, was du versuchst irgendwie perfekt zu lösen.
Und die Wertung, das finde ich, ist das, was am Ende auch am Anfang kurz mal Kopfschmerzen bereitet. Wenn man es aber ein-, zweimal gespielt hat, kommt man gut rein. Also es sieht sehr einladend familiär aus vom Spielniveau, nenne ich es mal. Ich würde aber schon sagen, Puzzlespielerfahrung sollte vorhanden sein, weil es sonst sehr, sehr, sehr frustrierend sein kann, weil es auch möchte, dass man vorplant. Da kommt dann, ich sag jetzt mal Onkel Bruno hin, beispielsweise an diesen Ort auf meiner Offrenda. Und dann musst du auch dafür vorbereitet sein, dass, wenn diese Karte kommt, du auch zum Beispiel genug Marigolds hast, um sie auf der Auslage nehmen zu können, weil, wie gesagt, nur die erste ist kostenfrei, für alle weiteren muss man Marigolds zahlen. Das kann auch in der Erstpartie etwas frustrierend sein, wenn man merkt, diese Karte bräuchte ich kann sie mir aber leider gerade gar nicht leisten. Ja. Aber da kommt man rein.
Das auf jeden Fall. Und was wir auf jeden Fall ansprechen müssen, ist die künstlerische Leistung, die da erbracht worden ist. Das Spiel ist wirklich wunderschön. Und das ist natürlich immer das Gefährliche. Wunderschöne Spiele, die nicht so einfach sind, laden zum Scheitern ein. Ja. Da können wir ein Lied von singen, aus dem Café-Alltag auch. Also lasst euch nicht davon unterkriegen, wenn ihr Puzzle erfahren seid, wenn ihr Lust habt, wenn ihr solche Spiele mögt, dann schaut es euch mal an. Es gibt relativ gut verfügbar in Deutschland aktuell. Ich habe gerade mal nachgeguckt, Spieletastisch hat es unter anderem auch. Da könnt ihr, also auch ja, der Preispunkt ist natürlich immer ein Thema. Ihr könnt natürlich auch mit einem 30-Euro-Titel Fehler machen, so wie mit einem 50-Euro-Titel Fehler macht. Aber es ist zumindest ein Blick wert, sich damit mal zu befassen und eventuell mal die ein oder andere Rezension zu lesen oder sich mal ein Video anzugucken, um zu schauen, ob es was für einen ist. Solltet ihr gar keine Berührungspunkte mit dem Thema haben, Coco, den schlimmsten Disney-Film finden, den ihr jemals gesehen habt, dann ist euch nicht mehr zu helfen. Und dann solltet ihr, glaube ich, die Finger davon lassen.
Ja, ich hätte noch ein, zwei Dinge.
Bitte.
Für diejenigen von euch, die ein bisschen Spielablauf und so sehen wollen. Ich habe dazu eine Kurzreview auf dem Instagram-Kanal gemacht, wo ihr Spielmaterial mit Erklärungen der Spielzüge seht. Das so als kleiner Werbeblock hier. Was ich aber noch zur Optik, weil du es gerade angesprochen hast, Chris, sagen möchte. Alex Herrerias ist, soweit ich weiß, Professor für Illustration oder ähnliches in Südamerika. Ich bin mir gar nicht sicher, in welchem Land. Aber es gibt eine Promo zu diesem Spiel. Das ist eine Katze. Und wir nehmen nochmal das traurige Thema. Während des Illustrationsprozesses ist seine geliebte Katze verstorben. Und die Promo ist seine Katze, die er selber gezeichnet hat. Also wenn ihr auf einer Messe seid, auf der Osprey einen Stand hat, beispielsweise die Spiel, könnt ihr euch diese Promo holen. Genau, und dann habt ihr diese Katze noch mit dabei. Er hat sich auch selber, wie ich finde, sehr cute mit reingezeichnet, auch schon auf dem Cover. Wenn ihr beispielsweise dem Instagram-Kanal von ihm folgt oder ihn euch anschaut, werdet ihr sofort erkennen, wo er wieder auftaucht. Ich möchte nicht zu viel sagen, wie er sich selber dargestellt hat, aber das finde ich auch sehr, sehr witzig und so eine interessante Side-Note.
Ja, da ich gerade eine schnurrende Katze neben mir sitzen habe, kommen mir gerade die Tränen, wenn ich mir vorstelle, dass das irgendwann nur noch auf einer Spielkarte zu sehen. Also, mich hast du gerade.
Genau.
Ja, so viel zu toten Katzen leider. Es hat doch mehr mit Calico zu tun, als ich ursprünglich dachte.
Ja, wobei als Vergleich, Calico, ich würde noch Whispering Woods zum Beispiel. Stimmt. Als Vergleich noch bringen, wobei Whispering Woods, finde ich, die Herausforderung der Bewegung noch mit drin hat. Dass man die Figuren, seine Tiere oder seine Waldgeister sind es ja, glaube ich, offiziell darüber bewegt. Bei Off-Render muss man halt wirklich diese Kombination aus den Kerzen, die eine Bedingung über das gesamte Spielbrett mit sich bringen, die Karten, die Porträts, die eine lokale Bedingung mit sich bringen und die Marigolds, die wieder auch lokal, wenn sie benachbart zu erleuchteten Porträts liegen, Punkte geben. Und das ist dann schon manchmal etwas, wenn ich von links komme, mich nach rechts drehe, um dann nach links zu schauen und gleichzeitig einen Salto rückwärts mache, dann können es Punkte bringen. Aber da kommt man rein. Ein hervorragender Solo-Modus, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Man spielt gegen Abuela. Wer Coco kennt oder wer Encanto geguckt hat, weiß, was Phase ist. Der funktioniert hervorragend. Wenn man es aufgebaut hat, spielt man 15 Minuten, 20 Minuten Solo. Nicht erschreckend, ist ein Würfel dabei, der macht das Ganze aber ganz gut, finde ich. Und dann kann man da so ein, zwei, drei Partien zum Käffchen schön solo zocken. Ich würde es von der Spieleranzahl oder Spielendenanzahl zu viert nicht empfehlen, außer alle sind vollkommen into, weil die Kopflastigkeit, wie Chris am Anfang schon gesagt hat, ab Zug 10 von 12 spätestens. Rechnen alle wie blöd, wenn man es zu zweit spielt, geht einem vielleicht ein bisschen Interaktion bei diesem Kartendraft verloren. Das muss man entscheiden, wie sehr man das möchte. Das ist auch zum Beispiel das Thema, wenn ihr Scarabre von Garfield Games kennt, da ist es eine ähnliche Interaktion in der Mitte über die Karten. Aber ansonsten hervorragend zu zweit.
Ja. Ich wollte gerade eigentlich noch eine Punchline bringen. Die habe ich jetzt vollkommen versaut. Aber zurück zu dem Bild, was du gerade geschürt hast, mit dem Blick nach links, nach rechts, den Salto rückwärts. Wer das sehen möchte, der folgt jetzt rein. Also uns und dir. Mal gucken, ob ich das zusammengeschnitten bekomme. Das wäre schon sehr witzig. Genau, also wer Dorian Saltos machen sehen möchte, der folgt jetzt.
Wartet noch. Games you
never played before und uns. Also ich spring nicht, er springt. Gut, damit würde ich es belassen. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deinen Eindruck zu Off-Render. Und wenn ihr jetzt Interesse am Spiel habt, wie gesagt, ihr könnt es ganz normal in Deutschland käuflich erwerben. Wir haben es nicht im Café, das muss man dazu sagen. Vielleicht ändert sich das irgendwann. Die liebe Silke kauft ja manchmal Dinge oder besorgt Dinge. Aber da auf jeden Fall eine kleine Empfehlung, wenn ihr Puzzle-Freunde seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und bis dann.
Bis denn. Ciao.